Disneyland völlig Bescheid ist. Überall hört man Klänge, die zum jeweiligen Ambiente passen. Erstaunlich deshalb, weil die Charaktere, die sogenannten Characters, die einem überall begegnen, die freundlich lächelnd, einem das Gefühl geben, willkommen zu sein, dass gerade eben die keine Stimme haben und auch keine Stimme haben dürfen, da sie praktisch soundmäßig gefüllt werden mit der Erwartung der Stimme, des Telefons, der Erwartung der Besucher schlechthin, die sich ein Erlebnis von besonderer Art versprechen, was jetzt zu einer Überleitung führt, die völlig im Klang aufgeht.
Ich merke schon, ich bin etwas müde, aber das wird sich gleich gehen. Und zwar auf jeden Fall immer wieder ein klasse Erlebnis, in den Status reinzugehen, weil auch wenn ich wusste, es rüttelt nur ein ganz bisschen, mir war so kotzschlecht und so. Die Ärzte geht sogar da und
der Status ist deswegen ganz toll, weil es eigentlich eine Achterbahn ist, das stimmt nochmal eine Achterbahn. Ich bin jetzt von einer anderen Location, das ist Space Mountain, ein riesiger Berg, wo man praktisch durch das Weltall rasen kann.
Und es ist eine uralte Idee. Die Idee ist es, dass man mit einer großen Kanone in das Weltall geschossen wird.
Jules Verne. Also man wird losgeschossen und das Tolle ist eben, das ist nicht die normale Achterbahn, aber es ist ganz jetzt im Dunkeln. Man sieht einfach überhaupt nicht, wo man hinfährt. Und im Hintergrund, während man da drin sitzt, das heißt direkt in der man sitzt, sind Lautsprecher integriert. Ich glaube, es sind 6 Lautsprecher, die direkt eben am Rohr ansetzen. Und für jeden einzelnen Sitz gibt es einen eigenen Soundtrack, der an bestimmten Stellen während der Achterbahn praktisch die Signale gibt, jeweils für den einzelnen Sitz, in dem man sitzt. Und dadurch hat jeweils das Gefühl, irgendwie einzigartig alleine durch den Weltraum, durch den Kosmos zu sausen. Und das funktioniert beim ersten Mal überhaupt nicht, jedenfalls bei mir. Beim zweiten Mal ist das schon ziemlich erhebend und beim dritten Mal ist es dann richtig abgefahren.
Ich glaube, das Besondere ist auch, dass man fliegt dann durchs Dunkel und dann sieht Planeten und Meteoriten. Und wenn man langsam wird, dann wird die Musik auch langsamer. Und wenn man irgendwie durch die Loopings schießt, dann explodiert die Musik im Ohr. Und ganz am Ende, wenn man wieder ankommt, dann erklingt so eine Fanfare, die absolute Eroberung. Und jemand, der das Ding konstruiert hat, hat uns erzählt, sie haben diese Fanfare konstruiert auf das Gefühl, you did it. Du hast es gemacht, du hast den Weltraum erobert, du bist zum Mond geflogen. Das hat ziemlich gut funktioniert.
Ich habe auch immer davon geträumt, dass im wirklichen Leben viel Musik gäbe, dass man immer wüsste, was man in einer bestimmten Situation tut, wenn ich neben einem auf der Bank setzt und die Musik ertönt, dann weiß man immer, was richtig ist.
Aber das Tolle an Disney ist ja, dass nicht nur du in dem Film drin bist, weil die Musik läuft, sondern alle anderen Leute auch. Und wenn du zwischendurch mal zwei Filme dran, dann siehst du, dass alle anderen in dem Rhythmus laufen und dass du gar nicht rauskommst aus dem Film.
Du hast gar keine Chance rauszukommen, weil wenn du dann wieder in dein Hotel gehst und bist müde und erschöpft und es dreht sich noch alles, dann legst du dich in dein Hotelbett. Du siehst diesen schönen Fernseher mit der großen Fernbedienung und du switcht ihn an und was passiert, du siehst wieder alle Attraktionen nochmal und du erlebst alles doppelt und dreifach.
Ach, könnte ich in meinem Disneyland leben?
Ja, das führt uns vielleicht zu dem weiteren Thema, was wir uns dachten, die Welt wird zum Themenpark. Disney World ist lediglich der Prototyp. Diese Frage stellen wir uns hier. Formt nicht der Themenpark? Ach, wollten wir nicht mit einem?
Nur darüber finde man sollte die Englischsprache nicht mehr verwenden.
Right, sorry.
Richtig, Entschuldigung.
The motto was the theme park.
Das Motto war der Themenpark. Die Welt wird zum Themenpark.
I said that in German already. Thank you very much.
Ja, aber das weiß ja niemand. Wenn du Englisch sprichst, denkt jeder, du sagst was Neues. Ich bin schon korrekt.
Now, we could
jetzt
see Euro Disney as a prototype of a different kind of approach that capitalism chooses to.
Euro Disney als eine, ich habe den Faden verloren, eine Annäherung an einen Prototypen an Kapitalismus sehen.
To overcome the alienation, not funny, sorry. That is produced by the fact that that it is produced by the fact that the objects in capitalism fall apart into abstract numbers.
Nummern.
Warenwerte.
You know, like ears.
Ears. That's
so that Disney World is in fact a place where techniques are being developed how to approach subjectivity and
maybe some other people should say something, I think.
Yes, sorry.
Start some music. Sit down, fasten your seatbelts, go ahead, louder.
Ja, hallo. Also jetzt eine schnelle Überleitung, um nochmal zum Schluss zu kommen, jetzt von diesem Block. Also der Themenpark als kleines Modell, ja, macht mal ein paar Geräusche nebenbei, als Modell dafür, wie jetzt Einkaufszentren, Techniken des Themenparks mehr und mehr sich aneignen und durch die Mittel von Mutzak, Brunnen und verschiedene andere architektonische Devices versuchen, einen psychologischen Zustand herzustellen, den wir Floaten nennen. Das Floaten ist ein von Identitätsverlust gezeichneter Zustand, in den Einkäufer verbracht werden sollen. Und ich glaube, ich bin nicht mehr drauf, oder? Bin ich noch drauf? Sehr schön. Also ein taumelnder Schwebezustand, Und das verweist uns auf das Thema, ein Thema des morgigen Tages, was morgen hier auf Radio TM laufen wird. Merle und Tina haben ein berühmtes Model in einem Zürcher Kaufhaus gesehen, interviewt, Kundinnen interviewt, interessierte Teenager interviewt. Man könnte das Ganze betrachten als einen Schritt, das Kaufhaus zum Erlebnispark zu machen, an dem Aktivitäten stattfinden, an dem eine falsche Öffentlichkeit stattfindet, wo sozusagen die Stadt wieder simuliert wird, wo auch mal Dinge passieren, die nicht nur mit schnödem Einkaufen zusammenhängen. Und yes!
Watch the waves and feel the sand. Kiss me now, take my hand. Hear all the laughter in the street, smiling in the summer heat. Cool touch of your hand in mine, can be together. What I'm feeling, it's never been so easy. When I'm dreaming, summer dreaming when you're with me.
Noch vor einer Generation konnten Menschen die sich langsam abzeichnende Möglichkeit einer kommenden Erforschung des Weltraumes ignorieren, falls ihnen der Gedanke daran unangenehm war. Rein äußerlich deutete nämlich nichts auf die Dinge, die da kommen sollten. Am 4. Oktober 1957, einem Datum, von dem Sir Winston Churchill sagte, dass sich von da an auch nicht-technische Umwälzungen rascher aufeinander folgen würden als bis anhin, änderte sich dies schlagartig. Eine verblüffte Menschheit wurde mit folgender Nachricht konfrontiert. Seit mehreren Jahren wurden in der Sowjetunion Forschungsarbeiten und Versuche zur Herstellung künstlicher Erdsatelliten durchgeführt. Wie in der Presse bereits bekannt gegeben, waren die ersten Abschüsse von Satelliten in der Sowjetunion im Rahmen des Programmes für das internationale geophysikalische Jahr vorgesehen. Als Ergebnis intensiver Arbeiten der Forschungsinstitute und Baubüros wurde ein künstlicher Erdsatellit, der erste der Welt, hergestellt. Am 4. Oktober 1957 wurde in der Sowjetunion der erfolgreiche Abschuss des ersten künstlichen Satelliten vorgenommen. Aus den ersten Untersuchungen geht hervor, dass die Leitrakete dem Satelliten die erforderliche Fluggeschwindigkeit von annähernd 8000 Meter pro Sekunde verliehen hat. In den Vereinigten Staaten sprach man vom Sputnik-Schock. Zeitungen in aller Welt gaben Kommentare, die vor allem heute jedem Physiker die Haare zu Berge stehen lassen und mit denen man mit Leichtigkeit ein humoristisches Wochenblatt füllen könnte. In jener Zeit hat sich erstmals mit aller Deutlichkeit gezeigt, dass Allgemeinbildung auch ein ausgewogenes Maß an elementaren naturwissenschaftlichen Kenntnissen erfordert. Ohne sie ist der Einzelne jeder technischen Fehlinformation machtlos gegenübergestellt, was mit der Zeit immer mehr und nicht nur auf dem Gebiete der Raumfahrt deutlich wird. Damals hätte also kein Grund zur Beunruhigung bestanden. Auch für die Russen galten die gleichen Gesetze der Chemie und sie besaßen keinen Wundertreibstoff. Hätte man in den Vereinigten Staaten den Fachleuten Gehör geschenkt, dann wäre der erste Satellit bereits ein Jahr früher ins All geschossen worden. Wernher von Braun lieferte den Beweis dafür, als bereits rund 100 Tage nach Bereitstellung der nötigen Mittel mit seiner Redstone-Rakete der erste amerikanische Satellit, Explorer 1, gestartet wurde. In den ersten 13 Jahren kamen schließlich noch drei weitere Nationen in die Lage, mit Hilfe eigener Raketen kleine Forschungssatelliten in Umlauf zu schicken. Frankreich, China.
Woo! Besteht ein Klangspektrum aus Sinustönen, deren Schwingungsfrequenzen in ganzzahligen Verhältnissen zueinander stehen, also 1 zu 2, 1 zu 3, zu 4, zu 5 und so weiter und so weiter, dann spricht man von einem harmonischen Spektrum. Die sogenannten Töne, die man von den Musikinstrumenten erhält, sind durchwegs Klänge mit einem reichen harmonischen Spektrum, dessen Teiltöne weitgehend miteinander verschmelzen. Daher vermeidet man ganzzahlige Verhältnisse im elektronischen Studio, denn es ist nicht seine Aufgabe, die Klänge der gebräuchlichen Musikinstrumente nachzuahmen.
Aber könnte man mit der Einrichtung im elektronischen Studio den Klang von jedem Instrument künstlich erzeugen?
Ja, das könnte man. Es gibt auch Tongeneratoren, die einen Ton abgeben, der bereits an den Klang der Musikinstrumente erinnert. Der Sägezahngenerator liefert ein breites harmonisches Spektrum.
Ja, dieser Klang erinnert mich entfernt an ein Harmonium oder an ein Akkordeon.
Genau. Der Sägezahnton ähnelt am meisten demjenigen der Zungeninstrumente, zum Beispiel einer Handorgel, eines Harmoniums und so weiter und so weiter. Der Sägezahngenerator wird in Verbindung mit elektrischen Filtern benutzt.
Ah, und mit dem Filter reinigt man dann die Tonfrequenzen.
Von einem Reinigen kann hier nicht die Rede sein. Viel eher von einem Sperren oder Durchlassen. Mit den Filtern kann man aus einem Klangspektrum einen kleinen Bereich, den man verwenden will, herausheben und andere Bereiche des Spektrums vollkommen dämpfen. Am Filter wird der Frequenzbereich eingestellt, der durchgelassen werden soll. So kann man dem Klang des Sägezahngenerators durch wechselnde Filtereinstellungen zahlreiche, verschiedene Farben entnehmen.
Hören Sie nur. Es ist genau 4 Uhr.
Das waren also jetzt gefilterte Töne des Sägezahngenerators.
Ja, genau wie Sie sagen. Genau das. Ein weiteres Messinstrument, das wir hier verwenden. Thank you. sogenanntes weißes Rauschen, das mit dem Rauschgenerator erzeugt wird. Meistens wird das weiße Rauschen mittels Filter in farbiges Rauschen umgewandelt. Durch das Herausfiltern schmaler oder breiter Frequenzbereiche können ganz besondere Effekte erzielt werden. Um das von den Generatoren gespendete Material den Wünschen und Vorstellungen des Komponisten entsprechend zu verändern und zu verarbeiten, bedarf es einer weiteren Gruppe von Geräten. Das sind zunächst die Mischer, deren Funktion es ist, die Informationen, welche von den Generatoren erzeugt worden sind, auf die gewünschte Lautstärke zu regulieren. Der Begriff Information hat im elektronischen Studio, wie Sie gerade gehört haben, also noch eine andere Bedeutung als nur Nachrichten oder Erkundigungen. Meistens werden diese Mischer mit Mikrofonverstärkern ausgerüstet. Dadurch ist es ohne weiteres möglich, Mikrofonaufnahmen herzustellen. Im elektronischen Studio wird nämlich nicht ausschließlich mit elektronischen Klangquellen gearbeitet. Sehr oft kommt es vor, dass Klänge von Musikinstrumenten, Geräusche oder sogar die menschliche Stimme als Klangbausteine verwendet werden. Diese Elemente werden mit dem Mischpult auf die benötigte Lautstärke gebracht, damit sie auf dem Tonband festgehalten werden können. Das Tonband wiederum ist eines der wichtigsten Hilfsmittel bei der Herstellung von elektronischer Musik.
Verwenden Sie andere Bänder als die Tonbandamateure?
Nein, die Breite ist die gleiche, also auch 6,25 mm. Wir brauchen aber bei den Studiomagnetophongeräten ein festeres Band. Auch die elektrischen Eigenschaften sind etwas anders.
Schneiden Sie die Bänder auch mit einer speziellen Schere?
Da das Tonband auf magnetische Einflüsse empfindlich ist, darf es nur mit Scheren geschnitten werden, die vollkommen antimagnetisch sind. Schneidet man das Band mit einer gewöhnlichen Schere, die meistens magnetisch ist, entstehen an der Schnittstelle unerwünschte störende Geräusche. Bei der Herstellung von elektronischer Musik wird sehr viel an den Tonbändern geschnitten. Durch Schnitte kann eine sinnvolle Gliederung der Klangelemente erreicht werden. Sehr oft werden übrigens auch endlose Bänder hergestellt.
Was ist ein endloses Band?
So nennen wir ein Tonbandstück, das am Anfang und am Ende zusammengeklebt wird und somit einen Kreis bildet. Legen wir einmal dieses Endlosband auf. Thank you. Dieser Klangkomplex wird nun auf einem zweiten Tonbandgerät aufgenommen und das neue Band ergibt Bausteine für weitere Effekte. Wir spielen dieses Band zum Beispiel rückwärts ab. Der Nachhall, den wir auf der ersten Aufnahme hinter den Tönen festgestellt haben, geht diesen auf der zweiten Aufnahme als einschwingendes Geräusch voraus.
Name ist Brown. James Brown. Mein Name ist Brown. James Brown. Mein Name ist Brown. James Brown. Mein Beruf? Geheimagent. Diese Geschichte beginnt auf dem Leuchtturm von Hongkong. Hongkong. James Brown. Ich spreche von Hongkong City. Bist du es, Charlie?
Ja, hier spreche Charlie.
Heute Abend, Charlie?
Heute Abend.
Ich werde dort sein.
Danke sehr. Hackelström! Nein! Nicht schießen!